Hallo miteinander. Ich darf heute wieder mal die Ehre haben, um hier auf Baseldeutsch zu predigen. Ich hoffe, versteht mich alle, sonst kann ich Untertitel machen. Genau, hier auf dem Land kann man noch ein paar Bauern-Vibes bringen, das kannst du in Basel nicht. Die kennen das Teil hier nicht. Vielleicht kennen das die einen von euch. Die Bauern vermutlich schon, die haben es nämlich nicht so gern. Eine Placke, eine Bauerntochter hat es gewusst. Genau, das ist eine Placke. Das ist etwas, das der Bauer nicht auf dem Feld haben möchte. Das ist nämlich ein ziemlich mieses Ding. Es hat meistens eine recht dicke Wurzel. Ich habe sie ein bisschen gemein ausgerissen. Der Bauer wird keine Freude haben. Und ich habe die Wurzel in der Erde lassen. Grosser Fehler. Aber eigentlich hat sie grosse Wurzeln. Und die hier vorne hat sie ihre Samen. Und die versäumt abartig. Die macht, glaube ich, pro Jahr, ich habe es im Internet nachgelesen, mein Mann wüsste es besser, etwa 60'000 Samen. Und wenn die alle auf die Erde fallen und wachsen, könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel es von diesen Placken gibt. Wenn eine Kuh sie frisst, dann überlebt sie den Kuhdarm. Und der hat, glaube ich, irgendwie 2 verschiedene Verdauungen oder so. Da komme ich zu wenig draus. Auf jeden Fall schießt die Kuh die Placken wieder raus und dann kann sie wieder frisch, fröhlich auf dem Feld weiter wachsen. Schön, hä? Wenn man die Geschichte der Menschheit mit einem Feld vergleicht, dann war es am Anfang das perfekte Feld. Dort ist nur die Saat gewachsen, die der Bauer ihnen gesagt hat. Es hat kein Unkraut gegeben. Aber irgendwann in dieser Geschichte von diesen ersten Menschen ist uns einer begegnet. Vielleicht könnte man einen Plackenkönig sagen, keine Ahnung. In der Bibel steht der Teufel, Satan, ist gekommen auf das perfekte Feld und ist gekommen, Placken setzen. Er ist zu den Menschen und hat sie hinterlistig und heimtückisch dazu verführt, Gott ungehorsam zu werden. Nicht zu glauben, was er ihnen gesagt hat oder über sie gesagt hat. Er hat so gut gelogen, dass er den Menschen das Gefühl gegeben hat, dass Gott ihnen etwas vorenthalten will. Dass er es nicht so gut meint mit ihnen. Er hat ihnen gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Wenn man aber genau anschaut, ist das etwas, wo die Menschen eigentlich ein Stück weit schon gewesen sind. Wo Gott sie geschaffen hat, hat er gesagt, ihr seid mein Ebenbild. Sie sind nicht einfach Tiere gewesen, die nicht reden konnten oder ja, wie halt Tiere sind, sondern er hat sie zu seinem Bild geschaffen. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie reden können. Mit ihren Worten haben sie schöpferische Kraft. Sie können sonst Sachen herstellen. Sie sind in seinem Bild geschaffen gewesen. Sie sind gewesen, wie Gott. Nicht ganz gleich, aber in seinem Bild. Und Satan hat weitergelogen und hat gesagt, ihr werdet gut und bös erkennen, wenn ihr von dieser Frucht esset. Und auch das ist eine Lüge. Weil eigentlich haben die Menschen die Fähigkeit schon gehabt. Gott hat ihnen gesagt, ihr dürft von jedem Baum im Garten essen, auch vom Baum vom Leben. Da müsst ihr euch mal geben. Sie dürfen vom Baum vom Leben essen, so viel sie wollen. Aber Gott hat gesagt, esset nicht vom Baum, von der Erkenntnis von Gut und Böse. Das ist nicht gut. Es ist schlecht. Ihr müsst sterben, wenn ihr von diesem Baum esset. Die Menschen haben also eigentlich schon wissen, was ist gut und was ist schlecht. Was war es denn, was die Menschen dazu geführt hat, ungehorsam zu sein gegenüber Gott oder ihm nicht zu glauben, was er ihnen gesagt hat. Ist es die Angst gewesen, dass Gott ihnen etwas vorenthaltet, dass es vielleicht wirklich nicht so gut meint mit ihnen? Oder ist es so eine Begierde gewesen in ihnen? So der Wunsch, so, ich weiß also schon echt gern wie Gott. Ich würde jetzt schon gerne erkennen, was gut und böse ist. Hätten sie ja können, aber sie haben es einfach nicht mehr gecheckt oder vergessen oder keine Ahnung. Die Frucht hat auf einmal so verlockend ausgesehen. Und sie hat eine Begierde, eine Lust im Mensch geweckt. Und im Jakobus 1, Vers 13 bis 15, dort, da steht es falsch, aber es ist 13 bis 15, lernen wir etwas über die Begierde. Dort steht, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, dann soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. denn so wenig Gott selber zu etwas Bösem versucht werden kann, so wenig verführt er auch seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und das ist genau das, was passiert ist im Garten Eden. Die Sünde gebiert den Tod. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass Adam und Eva nicht tot umgekehrt sind, nachdem sie die Frucht gegessen haben? Oder Gott hat ja gesagt, hey, ihr werdet sterben, aber die haben irgendwie noch 900 Jahre, keine Ahnung, x 100 Jahre noch gelebt. Der liebliche Tod ist erst viel später gekommen. Aber ich glaube, was dann passiert ist, war der geistliche Tod gewesen. Sie haben von dieser Frucht gegessen, sind Gott ungehorsam gewesen, haben ihm nicht geglaubt und sind geistlich gestorben. Tod. Sie haben vorher in dieser Gegenwart von Gott gelebt. In dieser Gegenwart von seinem Geist. Das war das, was ihr Leben ausgemacht hat. Das perfekte Feld. Es hat keine Unkraut gegeben und es hat keine Angst gegeben. Es hat keine Schuld gegeben, keine Scham, keine Depression, keine Sucht, keinen Zwang. Das hat es alles nicht gegeben. Aber kaum haben sie von dieser Frucht gegessen, haben Gott nicht geglaubt, hat der geistliche Tod Einzug gehabt in ihrem Leben. Und der geistliche Tod hat die Angst gebracht, die Schuld, die Scham, Depression. Du kannst reinfühlen, was du willst, einfach alles, was dich irgendwie trennt von Gott. Das lesen wir in der Bibel. Die Bibel ist voll von Geschichten, von Hass, Mord, Neid, Eifersucht, Angst. Und das sehen wir auch, wenn wir in die Welt schauen. Ist das ein abartiges Thema, besonders heute. Sünde ist also nicht einfach eine schlechte Tat, ein bisschen Schocke essen, sondern Sünde ist das, was dich trennt von Gott. Es ist der Unglaube gegenüber Gott, was er über dich sagt. Und der Unglaube führt zu Handlungen, die uns trennen von ihm. Die Begierde, die in uns wächst, wenn wir etwas wollen, die führt uns meistens zu Handlungen, die uns trennt von ihm. Sie führt uns in den geistlichen Tod hinein. Das sehen wir besonders bei Adam und Eva. Was bei denen passiert ist. Sie haben bei Gott gelebt und dann ist die Sünde gekommen und dann sind sie getrennt worden von Gott. Sie haben nicht mehr können in seiner Gegenwart leben. Sie sind als geistlich Tote auf dieser Welt gewesen. Und ihre Nachkommen auch. Und wer hat das grössere Problem mit dieser Sünde? Wir Menschen, wir haben das grössere Problem mit dieser Sünde. Weil sie uns geistlich tot macht. Weil sie unseren Geist trübt. Apropos Heiliger Geist. Was tut eigentlich der Heilige Geist zur Sache? Im Alten Testament lesen wir, dass nach dem Sündenfall immer wieder Personen mit dem Heiligen Geist, sagen wir, ausgerüstet worden ist. Aber meistens war das zeitlich gebunden gewesen. Der Heilige Geist ist im Alten Testament noch nicht als Teil von dieser Dreieinigkeit bekannt gewesen oder als Person, sondern mehr so als die Kraft von Gott, die wirkt. Es hat zwar viele Prophezeiungen gegeben, vom Jesaja, vom Hosea, vom Daniel, dass einer kommen wird, der den Tod überwinden wird und das Leben bringt. Und was denken ihr, haben die Propheten von der Überwindung vom lieblichen Tod geredet? Oder haben sie von der Überwindung von dem geistlichen Tod geredet? Wenn wir nämlich das Alte Testament anschauen, dann sehen wir Geschichten von Leuten, die vom Tod schon auferstanden sind. Wir können hier an den Elia denken. Er ist zu der Witwe gegangen, ihr Sohn ist gestorben, er ist auf den Sohn draufgelegen und der ist wieder auferstanden. Oder der Elisa ist tot im Grab gelegen, irgendein Typ ist auf seine Knochen gefallen und ist wieder auferstanden. Aber lieblich, mit dem Körper. Aber das mit der geistlichen Auferstehung, das ist noch nicht passiert. Aber genau das ist der Schlüssel für die Menschheit. Nicht die liebliche Auferstehung, sondern die Auferstehung aus dem Geist. Und auf das haben die Leute zur Zeit vom Alten Testament gewartet. Auf den, der kommt und den geistlichen Tod überwindet und wieder das Leben schenkt. Wenn also der geistliche Tod, Angst, Scham, Depression, Sucht etc. kannst ausfüllen, was du willst. Wenn das die Folgen sind vom geistlichen Tod, was sind denn die Folgen vom geistlichen Leben? Welche Früchte wachsen aus dem geistlichen Leben? Das ist etwas, was im Alten Testament noch nicht passiert ist. Die Auferstehung der Toten im Geist hat es dort noch nicht so gegeben. Und wieso? Weil der Jesus Christus, weil der Sieger über den Tod noch nicht auf der Plattform erschienen ist. Es hat alles auf ihn hingewiesen. Aber er ist noch nicht gekommen. Aber die Hoffnung ist da gewesen, den Menschen. Die haben gehofft, boah, hoffentlich kommt der, der uns aus unserem geistlichen Tod wieder auferweckt. Und im Neuen Testament lesen wir die Geschichte, wo Jesus Christus, der Sohn von Gott, der ewig geistlich Lebendige, der ist nie tot gewesen. Es hat nie etwas von Gott getrennt. Er ist immer geistlich lebendig gewesen. Er hat immer die Fülle in sich getragen. Auf seinem Feld hat es keine Placke gegeben. Der ist gekommen und hat seinen Liebesdienst an uns Menschen angefangen. Und dieser Dienst hat folgendermaßen angefangen. Das lesen wir im Lukas-Evangelium. Er hat sich vom Johannes taufen lassen, oder die Taufe, als Zeichen für, ich stirb meinem alten Leben und ich stehe auf in diesem neuen Leben. Und hat sich taufen lassen. Und dann hat sich der Himmel geöffnet. Und der Heilige Geist ist wie eine Taube, also in sichtbarer Gestalt, ist er runtergekommen auf Jesus. Und eine Stimme vom Himmel ist ertönt und hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist das erste Mal, wo der Heilige Geist sichtbar auf einen Menschen kommt. Der Geist vom Leben. Da kommt etwas Neues auf die Erde. Das Leben kommt. Und das ist das erste, was öffentlich passiert, wo Jesus seinen Dienst antritt. So eine Art, seine Message ist so eine Art, dass die Menschen, hey, ihr geistlich Toten, es ist vorbei. Ich bringe euch das Leben zurück. Ich bringe euch das geistliche Leben. Ihr könnt aufstehen aus dem geistlichen Tod. Und nach dieser Taufe hat sein Dienst angefangen. Und der Dienst von Jesus oder das Leben von Jesus, das ist so ein Vorbild, weil es ein Leben von einem Menschen zeigt, der geistlich lebendig ist. Das war der erste Mensch, der geistlich lebendig war. Und der ist gekommen und hat wie so gezeigt, hey Leute, ich komme jetzt und ich zeige euch, wie das neue Leben aussieht. Wie das Leben mit dem Geist aussieht. Sein Leben zeigt uns, dass der geistliche Tod und die Angst und die Depression und die Scham und die Sucht und die Zwang, dass die nicht das letzte Wort haben. Und weil Jesus Christus immer ewig lebendig war, hat ihm auch der liebliche Tod nicht anhaben können. Weil er ist zwar lieblich gestorben, und das war vermutlich schon nicht nur ein Zuckerschlecken gewesen, aber in diesem Sterben hat er seinen lebendigen Geist mitgenommen und ist dem geistlichen Tod mit dem Leben begegnet und hat den Tod überwunden. Christus selber hat ja ebenfalls gelitten, wo er der Gerechte, oder er war gerecht gewesen, nichts hat ihn von Gott getrennt. Er ist für uns schuldige Menschen gestorben. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünde der Menschen gesühnt. Das ist geschehen, das ist passiert. Der Sieg ist da und er hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Puh. Das ist das Evangelium, liebe Freunde. Im 1. Petrus 3,18 steht, ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben. Denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und mit dem Geist vom Leben ist er in die unsichtbare Welt, zu den Geistern in der unsichtbaren Welt und ist gegangen und hat seinen Sieg verkündet. was für eine Liebestat von Gott, dass er uns nicht unserem Elend überlassen hat. Nicht einfach gesagt hat, jetzt sind sie halt ungehorsam gewesen, glaubt mir halt nicht, sollen sie selber schauen. Sollen sie doch in ihrer Angst verrecken. Nein, er ist ein Gott von der Liebe. Es tut ihm weh, wenn wir geistlich tot sind, auch weil dass wir geistlich leben. Und darum war er sich nicht schade gewesen, um seinen Sohn zu schicken, damit er uns wieder das Leben im Geist schenkt. Und das ist nicht etwas, was erst passiert, wenn wir sterben und dann wieder auferstehen. Sondern das ist etwas, was schon jetzt Fakt ist. Du kannst jetzt geistlich lebendig sein. In der Apostelgeschichte lesen wir nämlich, wo Jesus, nachdem er aufgefahren ist zum Himmel, ist der Heilige Geist gekommen auf die Gläubigen. Der Geist vom Leben ist auf die Gläubigen gekommen. Da hat etwas Neues angefangen. Und im Epheser 1, Vers 13 steht, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft von der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch die Rettung bringt. Und weil ihr die Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, also wie die Propheten schon prophezeit haben, hat er euch durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Und damit hat er euch ein Siegel aufgedruckt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum sind. Hey, wenn du glaubst, dass Jesus der Retter ist aus deinem geistlichen Tod, dann bekommst du den Heiligen Geist, du hast ihn vermutlich schon in dir und da ist ein Siegel auf dir drauf. Du bist nicht mehr länger geistlich tot, du bist geistlich lebendig. Und mit dem kannst du gerade mal die Angst sagen, hey, ciao. Du kannst verreisen. Ich bin nicht mehr geistlich tot, ich bin geistlich lebendig. Weil der Heilige Geist, weil das Leben in mir lebt, weil der Sieg in mir ist. Das Feld ist geräumt von diesen Placken. Da ist wieder das Feld, wo Gott ursprünglich gedacht hat. Da ist wieder das Leben und das soll einziehen in meinem Leben. Der heutige Bibeltext handelt vom Epheser. Dort steht, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ich finde es so krass, dass er schreibt, die ganze. Weißt du, manchmal denke ich mir, ja, Helm vom Heil, Gürtel von Wahrheit, Schild vom Glauben, Brustpanzer von der Gerechtigkeit, dann. Schuhe. Zum Eintreten für das Evangelium. Das ist ein Teil von dieser Waffenrüstung. Und der Find schaut genau, ob du die anhast oder nicht. Zieh die ganze Waffenrüstung an. Tutti quanti, alles. Dann kannst du nämlich an die Frontline von diesem Kampf stehen und du bist gewappnet. Und wenn du halbpatzig machst, lacht dich der Find aus. Der Text geht weiter. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen, der Satan, das ist ein heimtückischer Lügner, er hat uns immer wieder, oder meint, er hat uns immer wieder, seid ihr in der Lage, standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Puh. Die Macht von seiner Stärke. Wenn du den Bibeltext im Urtext anschaust, kannst du die Macht von seiner Stärke vergleichen mit einer Quelle. Eine Quelle, die nie aufhört zu fliessen. Die läuft immer über. Die Macht von seiner Stärke, die hört nicht auf. Der Sieg von Jesus Christus, der hört nicht auf. Der ist für immer und ewig. Und du kannst so ein Bächli sein, wo sich an die Quelle pflanzt, wo dort dran bleibt. Und dann wirst du auch immer überfließen. Und fern von dieser Quelle wird es trocken. Dort wird es tot. Aber nöch an dieser Quelle, dort ist das Leben. Und die Macht der Finsternis, die erzittert vor Jesus Christus. Wenn ihr die Geschichten leset von Jesus, wie er die Dämonen austrieben hat, die sind erzittert von ihm. Und wieso? Weil er da geistlich lebendig war. Das haben die Dämonen nicht gekannt, dass da ein Mensch kommt, geistlich lebendig, und sagt, du wirst. Du bist tot und ich bringe das Leben da rein und du wirst jetzt. Und die sind gegangen, sie sind geflohen. Das war etwas Neues für die unsichtbare Welt. Und das ist etwas, wo wir reinstehen können. Wenn du an den Jesus Christus glaubst, dann stehst du in seinem Sieg und du kannst diesen Dämonen begegnen. Du musst nicht Angst haben vor ihnen. Sondern du stehst an in dieser Kraft von Jesus Christus mit seinem Blut. Du sprichst sein Blut aus über die Dämonen und sagst, ihr weicht. Angst, du weichst. Sucht, du weichst. Du hast keinen Anspruch über mein Leben. Weil ich bin nicht mehr geistlich tot, ich bin geistlich lebendig. Das ist der Weg, wie wir geistlich kämpfen sollen. In der Macht von seiner Stärke. Und wenn du wissen möchtest, wie so ein Leben aussieht, in dieser Macht von seiner Stärke, dann lies die Evangelien. Lies, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Ich möchte ein Beispiel bringen. Nachdem Jesus getauft worden ist, ist er voll vom Heiligen Geist, also mit dem Geist vom Leben, ist er in die Wüste gegangen. 40 Tage lang hat er nichts gegessen. Müsst ihr euch mal vorstellen, 40 Tage nichts essen ist, bist du alle ein bisschen hungrig am Schluss. Und dann kommt der Teufel. Kommt zu Jesus und probiert eine Begierde, eine Lust in ihm zu wecken. Er sagt, wenn du der Sohn von Gott bist, oder er probiert zuerst ein bisschen die Identität anzukratzen von Jesus. Wenn du der Sohn von Gott bist, dann sprich zu dem Stein und verwandle ihn in Brot. Listig versucht der Teufel in Jesus die Begierde zu wecken. Jesus hat vermutlich ziemlich Hunger gehabt. Er hat allweil richtig Bock gehabt auf ein bisschen Brot oder vielleicht auch auf etwas Besseres. Aber Jesus ist nicht der Adam. Er ist nicht der alte Mensch. Jesus ist der neue Adam, der neue Mensch, der geistlich lebendige Mensch. Und er lässt keine Begierde in sich wecken. Seine Antwort ist, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort von Gott. Das ist die Antwort von einem geistlich Lebendigen. Er lässt keine Begierde in sich wachsen. Jesus hat gewusst, der Leib wird vergehen, morgen werde ich wieder Hunger haben. Aber ich muss meinen Geist nähren von jedem Wort von Gott. Das ist das, was ich brauche. Ich muss genährt werden von dem ewigen Gott. Und das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch in unser Innerste, bis es in unsere Seele und in unseren Geist und es trifft Mark und Bein. Das steht im Hebräer 4, Vers 12. Und das Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und über die geheimsten Wünsche von unserem Herz. Das ist der Richter über unsere Begierden in unserem Herz. Und das Wort, das lebensspendende Wort von Gott, muss über unsere Begierden drüber. Das Wort Gottes muss über unsere Ängste drüber. Über deine Sucht, über die Depression. Weil sein lebensspendende Wort bringt dich zum Leben, es führt dich in die Wahrheit. Und das ist der Clou, wenn du deine Kämpfe im Leib kämpfst, wenn du einfach die Frucht isst, wenn Jesus einfach die Steine oder das Brot aus diesen Steinen, wenn er das einfach gegessen hat, dann hat die Geschichte ein arges Ende genommen. Wenn er den Kampf im Leib gekämpft hat, hat er ihn verloren. Aber Jesus hat im Geist gekämpft. Und die Taktik vom Teufel ist, er will dich immer in deinem Leib gefangen behalten. Er will dich immer in die Versuchung bringen. Dir immer aufzeigen, ah, schau mal, das hast du noch nicht, komm, nimm doch das auch noch. Er will dich gefangen behalten in deinem Leib. Er will, dass du die Power von deinem Geist verpasst. Weil er weiß, wenn du aufstehst und im Geist anfängst zu kämpfen, dann ist Schachmatt für ihn. Darum kommt er immer. Kannst du in dein Leben schauen? Wenn es darum geht, um Versuchung oder eben auch um Ängste etc. Er kommt immer und probiert dich in deinem Leib oder im geistlichen Tod gefangen zu behalten. Aber du bist für etwas anderes berufen. Du bist dazu berufen, um geistlich lebendig zu sein. Und darum brauchen wir das Vorbild von Jesus Christus, zum Lernen, wie wir diesen Kampf in unserem Alltag kämpfen können. Der Teufel hat Jesus nicht können zum Bösen verführen. Jesus hat diesen Kampf gewonnen im Geist. Und schau, wenn Jesus in seinem Leben nicht im Geist gelebt hat, dann hat es ihn vermutlich ziemlich verunsichert, wo seine Jünger gekommen sind und gesagt haben, hey, es sind im Fall nur noch 5 Brot und 2 Fische. Und Jesus war einfach so, wow, Scheibe, ich habe kein Geld. Was machen wir? Oder er wäre nervös geworden, wo dann die besessenen Leute gekommen wären oder die kranken Leute, hat er gedacht, Scheiße, wo habe ich meine Medikamente? Was soll ich jetzt hier noch geben? Und so. Er wäre vermutlich nicht ans Kreuz gegangen. Er hatte Schiss gehabt. Aber weil er im Geist gelebt hat, weil er den Kampf im Geist gekämpft hat, war das für ihn Peanuts gewesen. Kein Problem. Das macht den Unterschied aus in unserem Leben. Und jetzt stellt sich die Frage, kämpfen wir als geistlich Tote oder als geistlich Lebendige? Ich habe hier mal eine Gegenüberstellung gemacht. Ich hoffe, ihr seht es. Auf der linken Seite haben wir geistlich Tote. Geistlich Tote ersehnen den Sieg. Die hoffen immer noch, oh, hoffentlich kommt da ein, der hier gewinnt. Geistlich Tote kämpfen im Leib. Die geben jeder Versuchung nach. So, oh, okay, mache ich halt, schaue ich halt nochmal im Porno. Geistlich Lebendige stehen im Sieg, weil der schon errungen ist. Da müssen sie nicht erkämpfen, sondern in dem stehen sie. Geistlich Lebendige, die kämpfen im Geist. Die lassen sich in ihrem Leib nicht versuchen, sondern die antworten mit dem Leben, im Geist. Und dann gibt es hier noch die Waffenrüstung, die wir vorher schon kurz angeschaut haben. Der Vers ist im Urtext grammatikalisch so aufgebaut, dass klar wird, dass wir die sind, die die Waffenrüstung brauchen, nicht Jesus. Der ist einfach die Rüstung. Wir brauchen die Rüstung. Wir sollen die Rüstung uns zulieb anlegen. Sie tut uns gut. Sie befähigt uns, im Kampf stehen zu bleiben. Weil der Teufel kommt immer und immer wieder und schüttelt doch ein bisschen die Placken über dein Feld und probiert, dass die sich wieder schön versäumen in deinem Leben. Und die versäumt abartig schnell, wenn wir geistlich nicht wach sind, wenn wir schlafen. Und weißt du, manchmal schlafen wir geistlich. Gehen falsche Kompromisse ein. Vielleicht kannst du dir noch einen Moment nehmen, oder dir überlegst, wo gehe ich falsche Kompromisse in meinem Leben? Wo gebe ich kampflos einfach der Begierde nach? Der Sehnsucht nach? Wo lasse ich einfach die Angst in meinem Leben regieren? Wo lasse ich einfach die Sucht in mir regieren? Und die falschen Kompromisse, die sind eine Art wie das Abrüsten. Mit falschen Kompromissen ziehst du den Helm vom Heil ab, den Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Du lässt wie alles liegen und gehst ungewappnet in diesen Kampf. Das würde ein guter Krieger nie machen. Darum geh keine falsche Kompromisse. Lass dich nicht von deiner Begierde oder von deiner Lust leiten, sondern lass dich vom Geist Gottes leiten. Von seiner Wahrheit. Rüst dich für diesen Kampf. Stand an die Frontline. Und zeig mal dieser unsichtbaren Welt, dass sie verloren hat. Nicht aus dir raus, sondern aus Jesus Christus raus. Er hat den Sieg errungen. Und wir sind dazu aufgefordert, geistlich wach und geistlich stark zu bleiben. Hey, schau, und Jesus ist in den Garten Gethsemane gegangen. Und er hat Angst gehabt. Er wusste, er wird an das Kreuz genagelt. Und es hat ihm Angst gemacht, aber er hat sich von dem nicht beeindrucken lassen. Er ist auf die Knie gegangen. Er ist in das 1:1 zu seinem Vater gegangen. Er hat gesagt, hey, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und das ist der Weg, wie wir die Kämpfe sollen angehen sollen. Das 1:1 mit Gott suchen. Sich rüsten lassen von ihm. und die Placken ausreißen, wenn sie wieder in unser Leben kommen wollen. Dann ist mal richtig Jatten angesagt. Und Jesus hat den Sieg über diese Placken, hat den Sieg über deine Angst, über deine Sucht, über deine Zwänge. Er hat das Problem bei den Wurzeln gepackt. Er hat die ausgerissen und ist dem Tod mit dem Leben begegnet. Und schau, du musst keinen Rückzieher machen. Die Waffenrüstung ist vorne überall deckt. Der Rücken ist frei. Wenn du einen Rückzieher machst, wirst du hinten getroffen. Du musst keinen Rückzieher machen. Die Waffenrüstung braucht keinen Rückenpanzer. Weil der Sieg ist ja schon errungen. Du musst nicht zurückrennen. Wenn die Angst da ist, musst du nicht abhauen. Sondern du kannst anstehen und sagen, hey, was willst du? Ich habe das Leben in mir. Ich habe Jesus Christus in mir. Wir kämpfen nicht um den Sieg, sondern wir kämpfen aus dem Sieg. Hey, und wenn du das Ganze noch nicht glaubst, dann möchte ich dir einfach zusprechen und ich möchte dir ein bisschen Wahrheit ins Leben hineinreden. Jesus ist in der Liebe zu dir auf diese Erde gekommen, weil er nicht möchte, dass du geistlich tot bleibst. Er möchte, dass du lebendig wirst. Er möchte, dass du ein ewiges Leben in seiner Gegenwart hast. Und wenn ich das Leben von Jesus anschaue, ja, ich würde voten für ihn. Ich plädiere für Jesus. Wenn ich ihn anschaue, dann sehe ich, das ist ein Gott, der sich um mich kümmert, der mich liebt, der nicht möchte, dass Kranke krank bleiben, sondern heil werden. An Leib und Geist. Es ist einer, der nicht möchte, dass wir in der Angst hocken, sondern dass wir frei werden. Und der Teufel, der möchte dich tot sehen. Der will dich kaputt sehen. Der will dich in diesem geistlichen Tod gefangen behalten. Aber Jesus Christus macht dich frei und du hast die Möglichkeit, Jesus lädt dich ein. Das ist die frohe Botschaft, das ist sein Evangelium. Er lädt dich ein, dass du das Leben bekommen von ihm. Dass du ihn als deinen Retter annimmst, der dich wieder in das Leben führt. Und das ist sein Liebesangebot an dich. Liebe ist grösser als Angst. Liebe ist grösser als der geistliche Tod. Die Liebe von Jesus hat dir das Leben wieder gebracht. Und genau zu diesem Königreich möchte ich gehören. Und ich wünsche mir so sehr, dass es jeder von euch auch möchte. Was für eine Party gibt das im Himmel, wenn wir seinen Sieg finally dürfen miteinander feiern. Hey, nachher hat es ein Gebetsteam. Nimm das in Anspruch. Sprich das Leben von Jesus Christus in dein Leben hinein. Sprich das Blut von Jesus Christus aus über deine Angst. Es ist der Sieger über deine Angst. Oder bete mit deinen Freunden. Geh in das 1:1 mit deinem liebenden Vater. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, wir danken dir für deine Liebestat, die du vollbracht hast mit deinem Leben, mit deinem Sterben und mit deinem Auferstehen. Und ich danke dir für deinen Sieg, den wir haben dürfen. Du siehst jeden Einzelnen hier drin. Du siehst unsere Kämpfe, die wir haben im Alltag. Und ich danke dir, dass du besonders an der nächsten Woche mit uns mitkommst, dass du uns rüstest, dass du uns bewusst werden lässt, was dieser Sieg in dir heisst, dass wir die Waffenrüstung anlegen und dass wir in diesem Sieg dürfen in die Woche gehen. Wir wollen dein Reich sehen kommen auf dieser Erde, wie es schon im Himmel ist. Wir loben und preisen dich, Herr, dir gebührt alle Ehre.